Ja, einen wunderschönen Sonntag auch von meiner Seite. Wir werden Jünger mit großem J. Wir starten heute mit einer neuen Predigtserie. Wir werden Jünger. Warum diese Predigtserie? Wer in den letzten Monaten bei unserem Gemeindezukunftsprozess beteiligt war, weiß, dass Jüngerschaft einer der Schwerpunkte war, die sich dabei für uns als Gemeinde herauskristallisiert haben. Nun ist Jüngerschaft kein ganz neues Thema, aber wir wollen mit dieser Predigtserie dieses Thema neu beleben und mit Inhalt füllen. Wir wollen zum einen grundlegend klären, was wir unter Jüngerschaft verstehen, zum anderen aber auch aufzeigen, was Jüngerschaft ganz praktisch bedeutet. Was ist mein nächster Schritt? Was ist dein nächster Schritt? Ich würde mich freuen, wenn ihr euch nach dem Gottesdienst darüber austauscht. Was habe ich in letzter Zeit mit Jesus erlebt? Warum ist meine Nachfolge vielleicht ein bisschen eingeschlafen? Oder was hat mir geholfen, meine Beziehung zu Jesus zu vertiefen? Aber erstmal ganz zum Anfang. Was verstehen wir eigentlich unter Jüngerschaft? Zu diesem Thema ist natürlich schon viel geschrieben und gesagt worden. Aber was bedeutet es konkret für uns hier in der FEG Heidelberg im Jahr 2022? Wir haben als erweiterte Gemeindeleitung dazu ein Papier erstellt, das ihr nach dem Gottesdienst auch mitnehmen könnt. Darin heißt es unter anderem, Jüngerschaft heißt für uns, in Beziehung zu Jesus zu leben, seinem Willen und Vorbild zu folgen, sich von ihm verändern zu lassen und anderen Menschen zum Segen werden. Das bedeutet lebenslanges Wachsen, und zwar in allen Dimensionen unserer Persönlichkeit. Dabei geht es auch darum, die eigenen Gaben zu entdecken, sie einzusetzen und sich darin zu entwickeln. Und zum Schluss, all dies soll keine anstrengende Wachstumsarbeit sein, sondern Frucht, die sich natürlich aus einer lebendigen Beziehung zu Gott ergibt und aus unserer Offenheit, uns immer mehr von ihm verändern zu lassen. Ich habe euch mal auf der Folie die Themen der nächsten Sonntage mitgebracht. Heute geht es zunächst mal um das Fundament der Jüngerschaft. Jesus in mir und ich in ihm. Die Themen der nächsten Sonntage lauten dann meine Herausforderung, Jesus und ich. Unsere Herausforderung, Jesus und wir. Jesus, der Jüngermacher. Und am 10. April dann ich, ein Jüngermacher. Also freut euch auf die nächsten Sonntage. Heute starten wir aber erstmal mit dem Fundament. Ich möchte dabei folgende Gedanken aus unserem Papier aufgreifen. Zum einen, Jüngerschaft heißt für uns, in Beziehung zu Jesus zu leben. Und zum anderen, aus dem Ende des Papiers, all dies soll keine anstrengende Wachstumsarbeit sein, sondern Frucht, die sich natürlich aus einer lebendigen Beziehung zu Gott ergibt und aus unserer Offenheit, uns immer mehr verändern zu lassen. Erinnert ihr euch noch an die letzte Predigtserie, An das Leben? Da hat Erich über das Thema Nachfolge an das Leben gepredigt und hat dies an den Begriffen Schüler und Schaf gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, er stand dann auch mit einem Schulranzen und so einem Kuscheltierschaf auf der Bühne her. Erinnert ihr euch noch daran, was war denn eure Einschätzung? Bist du eher Schüler oder bist du eher Schaf? Oder eine Mischung aus beiden? Nun gibt es ja auch noch ganz andere Bilder und Metaphern im Neuen Testament, die das Thema Nachfolge beschreiben. Und mein persönliches Lieblingsbild ist das des Weinstocks und der Reben. Was hat denn das mit Nachfolge zu tun, fragst du dich jetzt vielleicht. Die Rebe hängt doch nur am Weinstock, die bewegt sich doch gar nicht. Nachfolge ist doch was Dynamisches. Das ist richtig. Aber meine Beziehung zu Jesus ist die Grundlage für Jüngerschaft. Und wichtige Aspekte dafür finden sich im Bild vom Weinstock und den Reben. Für mich persönlich ist dieses Bild auch wichtig. Ich versuche es immer wieder umzusetzen, aber ich scheitere auch immer wieder daran. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft, das ist nichts Neues. Ich persönlich bin stark von dem Leistungsgedanken geprägt. Als ich so 15, 16 Jahre alt war, hatte ich ein Gespräch mit meiner Mutter über die Werte in unserer Familie. Da fiel der Satz, über Erfolg spricht man nicht, den hat man. Das hat mich geprägt. Nicht, dass ihr mich falsch versteht. Ich habe wunderbare Eltern, die mir immer deutlich gemacht haben, dass sie mich lieben. Und wenn ich mal eine 5 in Mathe nach Hause gebracht habe, dann wurde ich getröstet und nicht geschimpft. Erfolg, Leistung wurde nie direkt eingefordert. Das wurde vorausgesetzt. Damit haben mich meine Eltern definitiv fit gemacht für den Wettbewerb in Schule, Studium und Berufseinstieg. Aber diese Vorstellung hat natürlich auch mein Glaubensleben geprägt. Und sie tut es immer noch, auch wenn ich jetzt seit gut 30 Jahren nicht mehr bei meinen Eltern lebe. Natürlich weiß ich, dass Gott mich bedingungslos liebt, unabhängig von meiner Leistung. Natürlich weiß ich, dass ich nicht alles aus eigener Kraft schaffen kann oder soll. Und natürlich weiß ich, dass Gott in mir das Wollen und das Vollbringen wirkt. Aber Wissen ist eben nicht alles. Und in meinem täglichen Glaubensleben rutscht das Wissen häufig hinten runter. Daher ist mir das Bild vom Weinstock und den Reben so wichtig, weil Bilder halt doch manchmal mehr sagen als Worte. Unser Predigttext steht in Johannes 15, Vers 1 bis 8. Dort sagt Jesus: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt die Reben ein und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Sonntag. Ich danke dir für diesen Gottesdienst, dass wir die Möglichkeit haben, hier uns zu versammeln und Gottesdienst zu feiern. Und ich danke dir jetzt auch für das Wort, das du uns gegeben hast. Ich möchte dich bitten, dass du diese Predigt segnest, dass du jedem von uns das sagst, was für ihn heute dran ist. Sei es Trost, sei es Ermahnung, sei es Ermunterung. Sei du jetzt da durch deinen Heiligen Geist und segne uns. Amen. Ich werde dieses Thema nicht Vers für Vers durchgehen, sondern unter drei Aspekten beleuchten. Es geht in diesem Text um das Thema Frucht bringen. Der Ausdruck Frucht bringen taucht 6-mal auf in diesen 8 Versen. Es geht in diesem Text auch um den Vater und seine Rolle als Weingärtner. Vor allem aber geht es um Jesus, den Weinstock, und um uns, die Reben. Deswegen mein erster Punkt: Er in mir, ich in ihm. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Vers 5 ist der zentrale Vers dieser Perikope. In vielen Bibeln auch der fettgedruckte. Eines der 7 Ich-Bin-Worte im Johannesevangelium. Was will das Bild uns sagen? Jesus ist der Weinstock, wir sind die Reben. Wir sind Jesu Anhänger, im wahrsten Sinne des Wortes. Schon zu Beginn unseres Textes in Vers 1 sagt Jesus, ich bin der wahre Weinstock. Was soll denn das? Gibt es auch falsche Weinstöcke? Wie kommt Jesus überhaupt auf dieses Bild des Weinstocks? Im Alten Testament ist der Weinstock oder auch der Weinberg ein Bild für das Volk Israel. In Jeremia 2 zum Beispiel geht es darum, dass der Weinstock verwildert, das Volk Israel Gott untreu geworden ist. In Jesaja 5 ist der Weinberg fruchtlos, das Volk Israel hält sich nicht an Gottes Gebote. Das Bild vom Weinstock bzw. Weinberg, den Gott gepflanzt hat, war Jesu Publikum also geläufig. Wenn der Rabbi Jesus sich jetzt als wahren Weinstock bezeichnet, war das für einen Teil der Zuhörer sicher eine Provokation. Ich wäre gern dabei gewesen und hätte die Reaktion der Umstehenden gesehen. Für uns heute wird aber deutlich, Jesus lebt den Willen Gottes. Ihn können wir als Vorbild nehmen. Er ist der wahre Weinstock. Der zweite Satz hier beginnt ja auch etwas kryptisch. Wer in mir bleibt und ich in ihm. Also wie jetzt? Wer in wem? Beides geht ja irgendwie physikalisch nicht. Diese merkwürdige Formulierung hat Jesus auch schon vorher in Vers 4 gebracht, als Aufforderung, bleibt in mir und ich in euch. Und etwas später, in Vers 7, wird er noch etwas genauer und sagt, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Also Jesus bleibt durch seine Worte in uns. Aber was bedeutet es dann, dass wir in Jesus bleiben? Heißt das zum Beispiel, dass wir in seinem Sinn handeln sollen und so in ihm sind? Jesus scheint auf jeden Fall dieses gegenseitige Ineinanderbleiben wichtig zu sein. Sonst würde es ja in diesen 8 Versen nicht dreimal erwähnen. Aber so richtig passen tut das doch zum Bild des Weinstocks und der Reben auch nicht. Die Reben hängen doch am Weinstock und sind nicht in ihm. Und der Weinstock ist ja erst recht nicht in den Reben. Aber natürlich sind Reben und Weinstock miteinander verbunden. Die Rebe erhält durch den Weinstock ihre Nahrung. Die Nahrung, die sie zum Wachsen und Ausbilden der Trauben braucht. Insofern ist natürlich ein Stück Weinstock auch in den Reben drin. Und da die Reben aus dem Weinstock herauswachsen, sind sie ja auch irgendwie Teil des Weinstocks. Wie auch immer, diese Formulierung zeigt für mich ein ganz enges Miteinander-Verbunden-Sein zwischen mir und Jesus. Für mich sind es zwei Seiten einer Beziehung. Ich trage Jesus in meinem Herzen. Durch den Heiligen Geist habe ich Verbindung zu Gott. Als Kind Gottes gehöre ich auf der anderen Seite zu Gottes Familie, bin im gewissen Sinne also auch in Gott. Mal fühle ich mehr die eine Seite, mal mehr die andere. Wie geht es dir damit? Er in dir, du in ihm? Wie verstehst du diese Formulierung? Und welche Seite der Medaille ist dir im Augenblick bewusster? Zurück zum Text. Interessant ist auch das Verb bleiben. Jesus spricht nicht von sein. Wer in mir bleibt und ich in ihm, das spielt auch mit der Möglichkeit, dass wir nicht in ihm bleiben, auch wenn wir einmal in ihm waren und er in uns. Das heißt, es geht hier nicht um die einmal getroffene Entscheidung für Jesus, sondern um das tägliche in ihm bleiben, um die Nachfolge. Aber anders als die Weinrebe können wir auch wieder zu Jesus zurückkehren, wenn wir ihn mal verlassen haben. Die Konsequenzen aus dem Bleiben oder Nichtbleiben sind auf jeden Fall klar. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Oder anders formuliert in Vers 4, wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Interessanterweise heißt es hier an Jesus bleiben. Das ist vielleicht einfacher zu verstehen als in Jesus bleiben. Wobei im griechischen Text an allen Stellen die gleiche Präposition steht, en. Das griechische Wort en kann allerdings im Deutschen sowohl in als auch an heißen und noch vieles andere, was die Verwirrung dann noch steigert. So ist das eben mit Präpositionen. Wer von euch schon mal Fremdsprachen gelernt hat, weiß, das ist immer eine Schwierigkeit mit der Übersetzung. Aber wie auch immer, ob jetzt in Jesus oder an Jesus, es geht um die enge Verbindung. Wie sieht das in deinem Leben aus? Wie viel Zeit verbringst du für Jesus und wie viel Zeit verbringst du mit Jesus? Diese Frage ist mir im Rahmen unserer Kleingruppe Glaubensriesen Seelenzwerge wieder neu ins Bewusstsein gekommen. Natürlich freut sich Jesus, wenn wir uns für den Bau des Reiches Gottes einsetzen, aber manchmal bleibt unsere Beziehung mit ihm dabei auf der Strecke. Ich ertappe mich häufig dabei, dass ich die Bibel eher unter dem Aspekt lese, was ich daraus für die nächste Rallye-Stunde oder den Hauskreis oder die nächste Predigt nehmen kann, als mich zu fragen, was Gott mir persönlich zu sagen hat. Wir brauchen manchmal ein bisschen mehr Maria und ein bisschen weniger Martha. Jesus geht sogar noch einen Schritt weiter. In Vers 7 lesen wir: Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Was für eine Verheißung. Dieser Vers ist aber kein Freifahrtschein oder die Münze für den Gebetserhörungsautomaten. Ich bin mir aber sicher, dass wo ich in Jesus bin und er in mir ist, wo ich sozusagen mit Gottes Herzschlag gehe, dass da meine Gebete erhört werden. Lasst uns mutig beten. Lasst uns versuchen, in den Herzschlag Gottes zu geraten, in ihm zu sein und er in uns. Aber Vorsicht mit dem Umkehrschluss. Wenn Gott unsere Bitten nicht erhört oder nicht so oder so schnell, wie wir das gedacht haben, heißt das nicht unbedingt, dass wir falsch gebetet haben oder als Rebe schon nicht mehr am Weinstock hängen. Punkt 2. Der Weingärtner. Lasse ich mich reinigen? Und mein Vater ist der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Jesus ist der Weinstock, der Vater ist der Weingärtner. Hier geht es natürlich nicht darum, dass Jesus eine Pflanze ist und der Vater der Besitzer. Jesus und der Vater sind beides Gott. Es geht hier um die Aufgaben. Jesus, der Weinstock, versorgt uns Reben mit Saft und Kraft. Der Vater prüft und reinigt uns. Der Weingärtner reinigt die Reben, das heißt, er entfernt das, was nicht gut ist, damit die Rebe ihre Aufgabe erfüllen kann und mehr Frucht bringt. Was bedeutet das für uns? Gott reinigt uns, damit wir mehr Frucht bringen? Klingt das nicht sehr nach Gewinnmaximierung? Was für ein Gottesbild entsteht da in deinem Kopf, wenn du so etwas hörst? Ich glaube nicht, dass Jesus das so meint. An dieser Stelle hakt der Vergleich vielleicht ein bisschen. Gott hat ein gutes Bild von uns im Kopf. Zu so einem Menschen möchte er uns machen. Aber anders als der Weingärtner schneidet er nicht einfach etwas von uns ab. Gott vergewaltigt uns nicht. Er lässt uns unseren Willen, auch wenn wir uns für das Falsche entscheiden. Aber er möchte, dass wir uns von ihm verändern lassen. Manfred Siebald hat das einmal so formuliert: Jesus, bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Nimm fort, was mich und andere zerstört. Einen Menschen willst du aus mir machen, wie er dir gefällt, der ein Brief von deiner Hand ist, voller Liebe für die Welt. Du hast schon seit langer Zeit mit mir das Beste nur im Sinn, darum muss ich nicht so bleiben, wie ich bin. Die Frage ist also, lasse ich mich reinigen? Lasse ich zu, dass der Heilige Geist mich verändert? Oder bin ich der Meinung, dass ich eigentlich so schon ganz okay bin? Immerhin sagt Jesus in Vers 3 ja auch: Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Heißt es, dass wir als Nachfolger nicht mehr gereinigt werden müssen, dass wir schon perfekt sind? Das denke ich nicht. Die prinzipielle Reinheit der Jünger in Vers 3 hebt die Notwendigkeit der wiederholten Reinigung durch den Weingärtner nicht auf. Das macht Jesus auch schon 2 Kapitel vorher bei der Fußwaschung deutlich. Da sagt er in Johannes 13, Vers 10, wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden. Er ist vielmehr ganz rein. Das heißt, prinzipiell rein sind wir. Aber trotzdem brauchen wir immer noch die Reinigung von dem Weingärtner. Deswegen die Frage, lasse ich mich reinigen? Lasse ich zu, dass der Heilige Geist mich verändert? Erlaube ich es Gott auch, mich durch andere Leute zu reinigen? Ein Mitglied unserer Kleingruppe fragte vor kurzem, wen lasse ich in mein Leben sprechen? Von wem lasse ich mich korrigieren? Wie sieht das bei dir aus? Punkt 3, Frucht bringen. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Das Fruchtbringen ist ein zentraler Ausdruck dieses Textes. Es erscheint insgesamt 6-mal. Reben, die keine Frucht bringen, werden weggenommen bzw. weggeworfen. Sie verdorren, werden ins Feuer geworfen und verbrennen. Ist so ein Bild heute noch zumutbar? Passt das zu Gott, dem liebenden Vater? Kommt jetzt nicht doch wieder dieser Leistungsgedanke durch die Hintertür? Tröstlich ist bei dem Bild des Weinstocks, dass wir als Reben die Frucht nicht aus uns herausbringen müssen, ja nicht einmal können. Wenn wir in Jesus bleiben und er in uns, dann ist das Fruchtbringen die automatische Folge. Die Rebe kann keine Frucht aus sich bringen, wenn sie nicht am Weinstock bleibt. Und genauso wir, wenn wir nicht in ihm oder an ihm bleiben. Jesus betont es nochmal in Vers 5, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Was ist aber mit Frucht überhaupt gemeint? Die Wirkungen und Folgen der Gemeinschaft mit Jesus, dem Weinstock? Was bedeutet das konkret? Bibelkenner denken bei dem Wort Frucht vermutlich sofort an die Frucht des Geistes aus Galater 5, Vers 22. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Mithilfe des Heiligen Geistes können wir diese Eigenschaften entwickeln oder weiter ausbauen und das wird Auswirkungen auf unser Leben haben. Dann wird aus der Theorie Praxis. Wenn die Liebe, die Zuneigung für andere in mir wächst, dann werde ich mit meinen Mitmenschen anders umgehen. Dann werde ich, um bei Manfred Siebald zu bleiben, ein Brief aus Gottes Hand. Dann wird Gott in meinem Leben verherrlicht. Das Fruchtbringen ist kein Selbstzweck. Das Ziel des Fruchtbringens ist die Verherrlichung Gottes. Andererseits kann man das Wort Frucht auch weiterfassen. Früchte ermöglichen neues Leben. Die Frucht der Nachfolge sind natürlich auch die Menschen, die wir zu Jesus führen und die dann auch Jünger Jesu werden. Wie sieht das in deinem Leben konkret aus? Welche der genannten Eigenschaften zeigt sich in deiner augenblicklichen Lebenssituation besonders? Und zeigt deine Nachfolge Früchte in dem Sinne, dass du Menschen zu Gott führst? Wenn du das Gefühl hast, dass solche Fragen dich jetzt unter Druck setzen, dann nimm dir heute Nachmittag mal Zeit mit Jesus zu verbringen. Und wenn zu Hause zu viel Chaos ist, geh in die Natur, setz dich irgendwo in der Sonne auf einer Bank, lass dir von Jesus, dem Weinstock, Kraft geben für die neue Woche. Dafür ist der Sonntag da. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Und werdet meine Jünger, das scheint mit dem Fruchtbringen zusammenzuhängen. Beides dient der Verherrlichung des Vaters. Wer ist eigentlich die Zielgruppe dieses Textes? Ist das Bild vom Weinstock und dem Reben nicht für Leute gedacht, die schon Jünger sind? Warum steht in dem Text, und werdet meine Jünger? Ich glaube, dass es an dieser Stelle darum geht, dass Jüngerschaft ein Prozess ist. Solange wir leben, wird dieser Prozess nicht abgeschlossen sein. Wir werden Jünger. Das ist der Titel unserer Predigtreihe. Und darum wird es auch in den nächsten Sonntagen noch gehen. Zum Schluss nochmal den zentralen Vers aus diesem Ganzen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Was ist dir heute wichtig geworden? Wie sieht es aus mit der Frucht in deinem Leben? Lässt du dich vom Vater, dem Weingärtner, reinigen? Und wie sieht deine Beziehung zu Jesus aus? Du in ihm, er in dir? Es gibt noch einen weiteren, letzten Aspekt, der nicht in unserem Text erwähnt wird, der aber trotzdem auch zum Weinstock und zu uns als Gemeinde passt. Könnt ihr nochmal das Bild von dem Weinstock? Genau, perfekt. Die Reben sind nicht alleine. Jede hängt zwar für sich am Weinstock, aber es gibt mehrere Reben an einem Weinstock. Das heißt, jeder von uns hat seine eigene einzigartige Beziehung zu Jesus, aber wir sind nicht allein. Wir als Reben bilden eine Weinstockgemeinschaft, die Gemeinde, die Kirche. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch nach dem Gottesdienst darüber austauscht. Was habe ich in letzter Zeit mit Jesus erlebt? Warum ist meine Nachfolge vielleicht ein bisschen eingeschlafen? Was hat mir geholfen, meine Beziehung zu Jesus zu vertiefen? Außerdem gibt es noch ein Handout zur Predigt, das ihr am Ausgang mitnehmen könnt, in dem auch noch ein paar Fragen stehen. Die könnt ihr im Hauskreis oder in eurer Zweierschaft oder auch jetzt beim Kirchencafé besprechen. Ich habe vorhin gesagt, dass das Bild vom Weinstock für mich persönlich ein sehr wichtiges ist. Das hängt auch mit einem Lied zusammen, das in meiner Jugendzeit mein absolutes Lieblingslied war. Und Niklas und das Musikteam, die haben sich netterweise darauf eingelassen, diese olle Kamelle jetzt nochmal mit uns zusammen zu singen.